Moin, willkommen zu einer neuen Folge Startup Rocks. Ich bin Viktor und heute habe ich Lorena Winkler zu Gast. Sie steht am Anfang ihrer Startup-Reise mit ihrem eigenen Modelabel Wyom. Mit Wyom produziert sie sogenannte Slow Fashion, nachhaltige Mode, die länger hält. Wir sprechen über ihre Erfahrungen aus der Fashion-Industrie, ihr Label und Slow Fashion. Viel Spaß mit der Folge.
Moin Leute und herzlich willkommen zu der neuen Folge vom Startup Rocks Podcast. Heute haben wir Lorena zu Gast. Die kommt aus Hannover und hat das Modelabel Wyom gegründet, also quasi ein Fashion-Startup. Aber wer kann sich besser vorstellen als du selbst, Lorena? Stell dich doch mal bitte vor.
Ja, hi, ich freue mich dabei zu sein. Bei mir ist es ja so eine bisschen längere Geschichte. Ich komme ursprünglich aus Heidelberg und habe dann relativ spontan beschlossen, nach meinem Fachabitur nach London zu ziehen, um dort als Au-pair zu arbeiten. Und da habe ich dann für einen Hutdesigner gearbeitet und plötzlich hat mich die Modeindustrie total gepackt. Alles noch schön Handarbeit und dann habe ich gleich einen Schnittkurs belegt und mich anschließend auch parallel in Hannover beworben und habe dann hier auch letztendlich studiert.
Modedesignerin.
Genau, Modedesign an der Vermoda, also es war ein duales Studium, eine duale Ausbildung, eine schulische, war mir total wichtig, weil ich das Handwerk lernen wollte, aber gleichzeitig auch die Theorie beherrschen will. Und das war dann eine super Zeit und anschließend hat mich dann erst Oliver gleich einmal abgegriffen und mich nach Würzburg verschleppt und da habe ich dann als Praktikantin gearbeitet und anschließend als Trainee war dann letztendlich 2 Jahre da und habe in der sogenannten Fast Fashion Industrie gearbeitet und habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass das auf lange Sicht nichts für mich ist und dann den Gedanken Gründung quasi in meinem Kopf gestartet.
Du meintest, es ist nichts für dich, weil du diese großen Konzernstrukturen bei S. Oliver nicht mochtest oder eben dieses Fast-Fashion-Thema, damit konntest du dich moralisch nicht identifizieren?
Genau, das Fast-Fashion-Konzept, also dieses kurzlebige Kopieren jeden Tag, also große Unternehmen, die sind überhaupt nicht kreativ, die arbeiten nicht kreativ, die Stoffe sind alle synthetisch, über die Umwelt brauchen wir gar nicht zu reden. Also 90% der Modeindustrie werden aus hier Bangladesch, also aus nicht-europäischen Ländern. Und es war halt nicht meine Welt. Ich wollte was bewegen, ich wollte kreativ arbeiten. Und deswegen habe ich auch erstmal Businessplan geschrieben. Und das war dann schon eine extreme Umstellung. Man ist zwar safe in der Fashion-Industrie, aber das war nicht so das, wohin ich wollte.
Ist es nicht auch, also von dem, was ich jetzt im Zuge der Recherche zum Thema Fast Fashion gelesen habe, ist es eben das Fast Fashion, also nochmal auch für alle Hörer da draußen, Fast Fashion ist eben das schnelle Kopieren von neuen Modetrends, die eben noch eben auf dem Catwalk oder auf dem Laufsteg waren, dass sie dann möglichst schnell günstig eben im Laden sind. Das sind dann Klamotten, die ihr bei Primark für 8 € kaufen könnt. Das heißt, wenn irgendein Teil, was ihr kauft, so 10, 15 Euro kostet, könnt ihr euch ziemlich sicher sein, das ist Fast Fashion und da hat irgendjemand drunter gelitten. Da ist man dann natürlich aber auch in einer riesen Competition, wenn man jetzt ein Modelabel gründet, weil der Preis ist natürlich für viele ein ausschlaggebender Faktor. Was hattest du da so für Erfahrungen mit?
Mit der eigenen Gründung?
Genau, bei der eigenen Gründung. Genau, wie schwierig ist es dann, in diesem Markt überhaupt Fuß zu fassen? Weil du ja dann deutlich teurer anbieten musst, wenn du nicht so produzierst wie die.
Ja. Also es ist sehr schwierig, weil also im Allgemeinen produzieren große Labels 24 Kollektionen im Jahr. Es muss schnell sein, es muss billig sein und es gibt einfach viel zu viele Trends, denen die Modelabels nachgehen wollen. Und wir in der Slow Fashion Bewegung wollen natürlich genau das Gegenteil. Wir wollen langlebige Trends erschaffen. Wir wollen, dass die Leute die Qualität spüren, indem man wirklich sagt, Nachhaltigkeit ist ein schönes Thema, aber ich beziehe mich immer lieber auf das Thema Langlebigkeit. Ich finde das ein bisschen greifbarer, weil es geht in erster Linie darum, dass eine Klamotte, ein Kleidungsstück, ein Teil langlebig funktioniert. Dass man wirklich sagt, es ist ein Lieblingsteil, dass man nach 20 Jahren immer noch aus dem Kleiderschrank rausholt und sagt, geile Qualität, mega. So, dafür habe ich auch gerne 100 € bezahlt. Und das ist wahnsinnig schwierig, das in die Köpfe einzutrichtern der Menschen, weil natürlich nicht jeder gerne so viel Geld für einen Teil ausgeben möchte. Und deswegen ist das Thema Storytelling wahnsinnig wichtig, um eben alle zu erreichen. Um das Verständnis einmal so ein bisschen, Was ist das schöne Wort, das mir fehlt? Naja, damit die Leute halt eben ein bisschen besser Bescheid wissen.
Was die Leute darauf zu sensibilisieren, dass sie wissen, was sie da kaufen.
Toll, genau, ja.
Also ich habe, wie gesagt, im Zuge der Recherche mich damit auch auseinandergesetzt und ich habe jetzt bei mir im Kleiderschrank mal geguckt, wie viel Fast und Slow Fashion habe ich da drin. Mhm. Und ich persönlich versuche es immer so zu machen, dass ich versuche, irgendwie ein bisschen hochqualitativere Klamotten zu kaufen und dann auch weniger zu kaufen. Allerdings habe ich eben auch gelesen, dass teilweise so Marken wie jetzt zum Beispiel Hugo Boss oder Armani in den gleichen Fabriken produzieren lassen, wie eben H&M und Zara. Was ist da dran?
Das stimmt tatsächlich, weil auch die wollen natürlich kostengünstig produzieren und am Ende am besten noch eine schönere Marge rausschlagen. Das ist Zara völlig egal, weil die einfach Umsätze machen. Also H&M beispielsweise macht einen Jahresumsatz von 20 Milliarden Euro. Also das kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Oh. Das ist einfach verrückt. Es ist die Wahrheit, ja, dass
das so ist. Das heißt,
man kann nur, was man machen kann, ist, dass man sich einfach informiert, dass man ein bisschen recherchiert, was steckt hinter einem Label, wo produzieren die, wie transparent sind die, weil das ist total wichtig. Desto mehr du über ein Label erfährst, umso mehr kannst du diesem Label auch vertrauen.
Okay. Ja. Aber das heißt, wenn ich jetzt quasi eine Klamotte von jetzt zum Beispiel Hugo Boss einkaufe oder eben von Armani, einfach weil ich mir auch sicher bin, ich trage das Teil jetzt noch für 4, 5 Jahre oder eben auch wahrscheinlich länger, tue ich dann damit überhaupt was Gutes, wenn das eben in der gleichen Fabrik produziert wird oder mache ich damit eigentlich genau den gleichen Fehler und gebe einfach nur mehr Geld aus für was Schlechtes quasi?
Also das Problem ist, dass die ganze Textilindustrie einfach nicht transparent ist in dem Sinne. Und deswegen weiß oder man kann nicht wissen, was man kauft, außer es steht eben alles 1:1 schwarz auf weiß irgendwo geschrieben. Und das machen eben viele Labels über das Storytelling und können eben auch beweisen, wo die Teile produziert sind, wie es diesen Leuten geht und so weiter. Natürlich ist der erste Schritt, dass man weniger einkauft. Das heißt, wenn du jetzt der größte Hugo Boss-Fan bist, dann würdest du schon was zur Umwelt beitragen oder zum ganzen, großen Ganzen, wenn du sagst, du kaufst eben nur noch einmal im Jahr irgendeine bestimmte Klamotte statt alle 2 Wochen. Das würde schon alles bewegen. Und aber es ist schwierig nachzuvollziehen, woher die Teile letztendlich kommen, weil auch Leder beispielsweise ist ein ganz klassisches Thema, bei dem Made in Italy steht. Das kommt auch zu 99% aus Bangladesch. Das wird dort verarbeitet, wird dann nach Italien geschickt und dort wird es dann veredelt. Das heißt, es wird einfach nur noch aufgehübscht und dann kommt ein Stempel Made in Italy drauf. Aber das hat nichts mit Italien zu tun. Also es ist einfach sehr schwierig und es hilft nur, wenn wir alle zusammen an einem Strang arbeiten, indem wir einfach bewusst einkaufen.
Okay. Ja. Und das versuchst du dann ja auch mit deinem Modelabel Wyoming so ein bisschen mehr an die Leute herauszutragen. Also kannst du noch mal ein bisschen was dazu erzählen, wie du deine Klamotten produzieren lässt und wie du deine Kollektion rausbringst und vielleicht auch wie viele du im Jahr dann eben rausbringst? Du hast eben bei H&M diese unfassbar große Zahl genannt, 24 im Jahr. Mhm. Das sind 2 im Monat, also alle 2 Wochen eine neue Kollektion. Das ist eben schon sehr viel. Wie sieht es da bei dir aus?
Ja, also mein Konzept arbeite mit Wyoming hauptsächlich mit dem Einzelhandel zusammen. Jetzt habe ich das 3-mal wiederholt. Auf alle Fälle, Wyoming bezieht sich auf den Einzelhandel. Ich möchte da Slow Fashion zum Standard der Textilbranche machen, also das Bewusstsein der Menschen anregen. Und biete regelmäßige Kollektionen an. Das sind Einzelstückkollektionen. Das bedeutet, es ist beispielsweise eine Bluse und ein Hemd. Davon sind es zwischen 15 und 30 Stück. Und die verkaufe ich dann an den Einzelhandel und auch online. Und wenn die weg sind, also wenn sie ausverkauft sind, dann werden die nicht nachproduziert. Das heißt, man hat, obwohl es Und ne, hier, es wird im Ausland produziert, in Polen, ganz kleine Fabrik, sehr familiär. Es hat eine Art von Einzelstück-Feeling, obwohl es im Ausland produziert wird. Aber es ist alles transparent, indem ich sagen kann, ich weiß, woher die Stoffe kommen. Ich bestelle diese Stoffe ganz allein, weil aktuell ist bei Yom noch eine One-Woman-Show. Und ich kommuniziere jeden Tag mit der Fabrik, mit der Produktion, mit der Agentursleitung, sehe, wie die Leute vor Ort arbeiten, lasse das Teil produzieren und in 2 Wochen habe ich eben 15 bis 30 Teile, die ich dann entweder weitergebe oder eben online verkaufe. Und so zieht sich das über das Jahr. Das heißt, es gibt bei mir keine 24 Kollektionen im Jahr, sondern wirklich Einzelstücke, die dann aber regelmäßig erscheinen. Ja.
Wie viel Zeit kostet es dann, so eine Teilkollektion quasi zu produzieren? Also ich habe von einem Startup in Berlin gelesen, bei denen dauert es von dem ersten Entwurf quasi bis zur Produktion, beziehungsweise bis man das Ding kaufen kann, 10 Tage. Also es ist wirklich, wirklich Fast Fashion Next Level. Wie lange dauert es dann bei dir, so eine Kollektion zu entwickeln? Quasi arbeitest du da mit Prototypen? Wie funktioniert das Ganze bei dir?
Also am Anfang dauert das länger, weil man muss tatsächlich erstmal Prototypen entwickeln. Manchmal hat man auch eine kreative oder keine kreative Phase so rum eher. Und dann dauert das Ganze natürlich ein bisschen länger. Aber ich habe natürlich schon in den letzten Jahren vorgearbeitet und bin vorbereitet für die zukünftigen Teile. Und bei mir ist das so, dass ich circa 2 Wochen brauche, um einen Teil produzieren zu lassen, beziehungsweise eine ganze Kollektion zu produzieren, weil ich mittlerweile eben schon meine Basic-Schnitte habe, die auch schon digitalisiert wurden. Wäre das jetzt noch nicht da, dann dauert das schon ein bis 2 Monate.
Ja. Krass. Aber wenn das so lange dauert, bei so einem Startup so eine Kollektion rauszubringen, wie schwierig würdest du dann sagen, ist die Fashion-Startup-Industrie? Also ich meine, so große Konzerne, die können dir erstens, da haben wir eben schon drüber gesprochen, die können dir eben mit dem Preis Mega-Competition machen, dann sind sie vielleicht schneller darin, Produkte irgendwie in den Laden zu bringen, dann haben sie mehr Läden, die Leute sind nicht so richtig sensibilisiert. War das, also wie genau war dann damals deine Entscheidung, wirklich in diese Industrie reinzugehen? Also ich stelle mir das als eine unfassbar schwierige Entscheidung vor, dass du dich entscheidest, wirklich quasi diese ganzen Challenges anzunehmen und versuchen, diese Probleme zu tackeln?
Es hat mich vor allem so sehr getriggert, weil ich es so spannend fand, gegen den Strom zu schwimmen und weil ich ein Statement setzen wollte, indem ich eben Slow Fashion oder indem ich mir Slow Fashion als größtes Ziel jeden Tag an meine Wand, an meine Pinnwand pinne. Und es ist wirklich schwierig, aber es gibt super viel großartiges Feedback. Die Leute da draußen sind total überfordert, weil es einfach jeden Tag neue Kollektionen gibt weltweit. Es geht alles viel schneller kaputt, weil es immer noch schneller funktionieren soll in Zukunft. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass es sich in den nächsten Jahren rasant ändern wird. Auch wieder mal unabhängig von der Umwelt, weil das ist ja auch sehr zwiegespalten. Manche Leute haben es auf dem Schirm, manche nicht. Alle, die in der Modeindustrie arbeiten, für die ist das wahnsinnig wichtig, das Thema. Vor allem im Bereich der Nachhaltigkeit und Transparenz auch wieder. Und ich finde das einfach super spannend. Es ist eine Challenge, also man muss auch jemand sein, der gerne eine Challenge hat oder an einer arbeitet, und das ist das, was einem auch am Ball hält, und das ist, macht einfach echt Spaß. Ja, kostet Kraft, aber ist auch cool.
Kannst du nochmal so ein bisschen den Prozess quasi beschreiben, von dieser Entscheidung, die du damals getroffen hast, bis jetzt, wo du einen Online-Shop hast, wo du ein kleines Atelier, glaube ich, hast, in dem du arbeitest? Wie lief so dieser Prozess ab, sich so ein Startup in eben dieser Fashion-Industrie aufzubauen? Weil ich kann mir auch vorstellen, wenn ich so überlege, wo sind die großen Venture-Capital-Gelder, dann sind die mehr in der Tech-Industrie. Wenn ich eine super coole neue App habe, die irgendwas kann, dann habe ich das Gefühl, ich kriege da leichter Investoren für, als wenn ich jetzt sage, ich baue mein eigenes Modelabel auf. Vor allem, weil ja auch da wahrscheinlich das Verständnis noch nicht so groß ist.
Ja, also ich bin aus Würzburg erstmal wieder zurück nach Hannover gezogen. Dann habe ich mich arbeitslos gemeldet. Das muss man nämlich, wenn man den Gründerzuschuss beantragen möchte. Das habe ich auch gemacht und bin dann ziemlich gut mit Arbeitslosengeld 1 und Gründerzuschuss zurechtgekommen. und habe angefangen, meinen Businessplan zu schreiben. Weil da hat man dann nur einen gewissen Restanspruch. Ich hatte quasi 3 Monate Zeit, um mir mein Label-Konzept zu überlegen. Das fand ich sehr krass. Also das fand ich schon echt heavy. Aber sonst hätte ich eben keinen Anspruch gehabt.
Also diese 3 Monate kommen dann vom Finanzamt quasi, oder?
Genau, das ist so die Frist. Nee, Quatsch, Entschuldige, von der Agentur für Arbeit.
Ach so, okay.
Damit ich diesen Restanspruch habe, das Arbeitslosengeld 1 mit Gründerzuschuss zusammen. Gründerzuschuss sind 300 Euro on top. Und das ist aber alles mit dem Anspruch des Arbeitslosengeld 1 gekoppelt. Bisschen kompliziert, aber okay. Letztendlich habe ich das auch gemeistert, habe dann jeden Tag Seminare und Workshops belegt von der Wirtschaftsförderung hier in Hannover, Hannover Impuls. Und genau, auch über den Gründerinnen-Consult, da gab es ganz viel Support für Frauen, die sich selbstständig machen, also auch kostenlose Workshops. Genau, und nach diesen 3 Monaten habe ich meinen Businessplan geschrieben und habe mich dann erstmal informiert über Produktion, über Stofflieferanten. Dann muss man natürlich erst auf Stoffmessen gehen und sich da mal ein bisschen informieren und einen Überblick verschaffen und an Kollektion arbeiten. Ich hatte das große Glück, dass ich ein kleines Darlehen, privates Darlehen von meiner Family bekommen habe. Andere würden sagen, wow, wie bist du damit zurechtgekommen? Für mich war das ein richtig guter Start. Und ja, so konnte ich erstmal mit meinen Urban Terms anfangen. Das sind meine Bänder, die dann auch recht bekannt geworden sind, was echt toll ist. Also da kann man alles Mögliche binden, sei es ein Turban, ein Halstuch, ein Gürtel. Das lief ganz gut. Da habe ich auch so eine Seite zusammengestellt, die Wall of Turbans auf meiner Webseite. Und da sind ganz viele Kundinnen, die mir dann Bilder geschickt haben. Ja, und so ging das dann los. Und dann kam die erste Kollektion, also Oberbekleidung, zweite, dritte. Ich bin immer auf Messen unterwegs gewesen, also Märkte, stand da alleine. Ja, habe alles gegeben.
Dann eine kurze Frage an der Stelle. Würdest du denn sagen, dass du wir in Deutschland genug Support haben für Leute eben wie dich, die sich selbstständig machen wollen? Also es gibt da eben diesen Gründerzuschuss. Du meintest aber eben, diese 3 Monate sind schon ziemlich heavy. Also das alles in 3 Monaten zu schaffen, einen Businessplan fertig zu schreiben, ein Konzept zu haben. Würdest du sagen, wir haben genug in Deutschland Support von der Agentur für Arbeit und vom Staat dann?
Ich finde es schwierig. Also persönlich würde ich sagen, nein.
Du kannst gerne offen kritisieren. Es geht um deine Meinung.
Ja, und man merkt das auch jetzt in der aktuellen Krise, dass man sich alleine fühlt.
Okay.
Man gibt ohne Ende. Man zahlt in die freiwilligen Krankenkasse ein. Das sind ja dann auch knapp 300 Euro jeden Monat. Und wenn nichts reinkommt, dann muss man das aus eigener Kasse zahlen. Wenn da aber kein Support ist, ist das auch echt schwierig. Ich musste zum Beispiel jetzt meinen Laden aufgeben, weil ich festgestellt habe, dass ich einfach kein Plus mache aus der ganzen Geschichte. Weil wenn mich relativ wenig kennen, kommen die auch nicht in den Laden rein. Dann ist das auch noch ein Kollektiv. Und ich hätte mir gewünscht, dass es auch Förderkredite gibt, bei denen man vielleicht mehr als 5 bis 10 Jahre hat, um die zurückzuzahlen oder gar nichts zurückzahlen muss. Einfach nur Liquiditätszuschüsse bei schönen Anträgen. Ich weiß nicht, es gibt zu wenig Alternativen, finde ich, um da überhaupt Möglichkeiten zu haben, dass man unterstützt wird. Es ist von vornherein eigentlich bei den meisten klar, dass es wahrscheinlich nicht funktionieren wird.
Ja. Ja. Du hast gerade eben diese Zeitspanne von 5 bis 10 Jahren genannt, die man hat, um eben diese Kredite zurückzuzahlen. Wie lange dauert es denn auch so von deiner Erfahrung? Also du hast ja jetzt nicht nur dein eigenes Fashion-Startup, dein eigenes Label quasi rausgebracht. Du kennst ja wahrscheinlich auch noch unfassbar viele andere Labels, die jetzt quasi so ähnlich sind wie du, die relativ neu sind, die sich mit Slow Fashion auseinandersetzen, die versuchen, Leute auf das Thema zu sensibilisieren. Wie lange dauert es denn, bis man so ein Label erstmal etabliert hat und bis man genug Kunden hat, um sich selber zu tragen? Also der Weg ist ja, hatten wir ja auch eben schon in der Fashion-Industrie, unfassbar schwer.
Ja, also als ich 2017 meinen Businessplan geschrieben habe, sagte mein Finanzplan, dass ich in 4 bis 5 Jahren schwarze Zahlen schreibe. Unabhängig von meinem Darlehen, das ich noch lange nicht zurückzahlen kann, habe ich letztes Jahr schon schwarze Zahlen geschrieben, aber ich bin an diesen Punkt jetzt wieder runtergerutscht, indem ich jetzt nur noch meine Kosten decken kann, weil ich einfach noch keine Zeit hatte, an Rücklagen zu denken. Und das ist sehr schwierig, auch wenn man startet. Man muss halt wirklich zusehen, dass man von vornherein an die richtige Marge denkt, richtig plant und sich vor allem Hilfe sucht. Und das merke ich auch im Umkreis. Mikrostarterkredite, die da zurückgezahlt werden müssen, das sind zum Teil 200 Euro im Monat. Das kann sich eigentlich kein Starter leisten und auch nicht nach 3 Jahren. Also ich würde sagen, 5 Jahre muss man durchhalten. Und dann, wenn okay. man ein gutes Konzept hat, kann man davon ausgehen, dass es im besten Fall sogar schon vorher funktioniert.
Okay.
Ja.
Wie schwierig ist es da, wenn du sagst, es dauert 5 Jahre, bis man tatsächlich dann irgendwas hat? Wie schwierig ist es da, dann das Durchhaltevermögen zu behalten? Was hast du da so für Erfahrungen gemacht?
Es ist sehr schwierig. Man braucht auf jeden Fall eine gute Base. Leute, die einen den Rücken stärken, definitiv. Ohne das hätte ich keine Ahnung, wie ich das überstehen würde. Weil auch wenn mir das wahnsinnig viel Spaß macht und ich dafür brenne jeden Tag, muss man wirklich auch, muss man manchmal auch sacken lassen und sich vielleicht auch mal kurz ausheulen oder das ein oder andere Bierchen trinken mit der richtigen Person gegenüber. Und ja, ich wollte jetzt eigentlich noch was sagen, aber das habe ich jetzt gerade vergessen. Auf alle Fälle ist es super wichtig, da eine Base zu haben. Schade, vielleicht komme ich gleich nochmal drauf.
Gar kein Problem. Hast du denn dann auch Leute schon quasi scheitern sehen in der Fast Fashion, in der Slow Fashion Industrie? Also Leute, die versucht haben, sich ihr eigenes Label aufzubauen, sich ihr eigenes Fashion-Geschäft aufzubauen. Siehst du da oft Leute scheitern?
Ja, schon. So in meinem Umkreis relativ wenige. Aber über die erfahre ich natürlich auch von weiteren Startups und so weiter. Und sind schon ab und zu manche, aber die sich, wie gesagt, rantrauen, die ziehen das schon erstmal lange durch. Also es dauert schon ein paar Jahre, bis man sagt, okay, man gibt jetzt alles auf, für was man die letzten 3 Jahre gearbeitet hat. Also das muss schon wirklich böse aussehen dann. Ja. Ach so, was ich noch sagen wollte, jetzt fällt es mir ein.
Jetzt fällt es ein, okay, sehr gut.
Genau, und zwar das Thema Nebenjob. Das ist natürlich extrem, weil viele Leute stellen sich vor, also die jetzt nicht mit den Startups in Verbindung stehen, dass man nur Zeit hat, um den ganzen Input in sein eigenes Label zu stecken. Ich habe beispielsweise die letzten 2,5 Jahre 90 Stunden in meinem Nebenjob gearbeitet und habe 2-mal die Woche meinen Laden den ganzen Tag geöffnet. Und habe dann auch noch als Freelancer gearbeitet und auf Messen. Ich weiß im Nachhinein gar nicht, wie ich das geschafft habe. Und andere fragen sich, warum kommt da irgendwie jetzt erstmal nichts bei Instagram? Und also das ist ja so, einerseits ist das ganze Slow-Fashion-Thema sehr kurzlebig, weil man eben trotzdem präsent sein muss. Man muss die Story erzählen. Andererseits versucht man natürlich, den Leuten beizubringen, dass man nicht jeden Tag sein Gesicht in die Kamera halten muss, weil es auch eben einfach schwierig ist, als Startup ohne Nebenjob durchzukommen. Und das ist sehr verrückt. Ja,
also,
das kostet auch sehr viel Kraft.
Also ohne Nebenjob durchzukommen, das ist quasi gar keine Option.
Das ist unmöglich. Also meine Freundin, die auch Designerin ist, die arbeitet zum Beispiel in der Nachtschicht in der Bar und das 3-mal die Woche und das ist Schlafen, daran wird nicht gedacht. Nee.
Krass. Hast du noch andere Bekannte, die vielleicht in anderen Branchen gründen? Hast du da dann auch diese Nebenjob-Situation beobachten können? Oder ist das jetzt erstmal quasi aus der Fashion-Industrie hauptsächlich?
Also in meinem Umkreis sind fast alle in der Mode als Startup tätig. Eine andere Freundin hat ein Vintage-Institut. Das ist wirklich Vintage auf über 800 Quadratmetern. Und die arbeitet nebenbei als Innenarchitektin und Interior-Designerin. Und ohne geht's auch nicht. Die macht ihren Job jetzt schon seit, ich glaube, 10, 12 Jahren. Und der ist auch sehr bekannt und es läuft super gut. Aber auch diese Person oder meine Freundin muss mehrere Tausende von Euros zusammenkratzen, um die Miete zu überbrücken. Und das geht halt nun einfach mal nicht mit oder ohne Nebenjob. Und sie arbeitet 7 Tage die Woche. Am Wochenende sind immer Events, Märkte und so weiter. Also ne, man merkt, es läuft, aber man muss sein Leben lang Zeit reinstecken. Ja.
Also in der Modeindustrie wird das jetzt nicht so schnell profitabel wie eben in anderen Industrien, weil man eben auch sehr hohe Kosten hat.
Ja, also es gibt natürlich Startups, die als Unternehmensberater arbeiten, Life-Coaches und Musiker. So. Bei Musiker muss ich sagen, kenne ich keinen, der einen Nebenjob hat. Meine Schwester ist Musikerin und die kommt damit sehr gut zurecht.
Da sind ja aber dann wahrscheinlich auch die Kosten etwas niedriger, die man quasi so fix hat.
Ja, das stimmt. Und man kann sich einfach irgendwo hinstellen und einmal loslegen und im besten Fall abends dann mit 800 Euro nach Hause spazieren. Oh. Das geht bei mir nicht so schnell, nein.
Ja, du hast gerade eben auch schon öfter mal das Thema Storytelling angesprochen. Lass uns darauf nochmal zurückkommen. Wie genau läuft bei dir das Storytelling ab? Also hast du das irgendwie dir selber dann beigebracht? Wie erzähle ich jetzt diese Geschichte wirklich gut? Weil Storytelling ist ja schon irgendwo auch eine Kunst. Hast du da irgendwelche Workshops zu belegt? Über welche Kanäle machst du dann Storytelling? Erzähl mal bitte ein bisschen dazu.
Nein, ich habe das nicht gelernt. Am Anfang fand ich es auch super schräg, Stories aufzunehmen mit meinem Gesicht im Fokus. Das war gar nicht. Ich mache das auch erst seit einem Jahr circa oder knapp über einem Jahr. Und das war auch sehr holprig am Anfang. Aber ich habe sofort das mega Feedback bekommen, weil die Leute plötzlich das Gesicht zu der Marke gesehen haben. Und dadurch wurde es persönlich und greifbar. Und das ist genau das, was heutzutage fehlt, dass man wirklich weiß, was steckt dahinter, wer ist diese Person, was macht die gerade, was kocht die vielleicht, oh mein Gott, ich will es wissen. Ich meine, so geht es uns ja allen, mir geht das auch so. Also ich erzähle das auch meinem Freund, wenn ich hier mal nicht weiß, was Victoria Beckham gerade treibt, dann das beschäftigt mich. Das beschäftigt mich. Einfach, weil ich die Frau so toll finde. Und dann möchte ich natürlich wissen, was sie gerade macht. Ne? Und so geht es dann den anderen Leuten wahrscheinlich mit mir vielleicht oder mit anderen in meinem Umkreis, die Designer sind oder andere Startups. Und man muss eben einfach gucken, dass man bei seinem Thema bleibt. Und dass man das immer wieder erzählt, die ganze Zeit. Auch wenn es Leute schon 1000 Mal gehört haben, der Nächste, der hat es noch nicht gehört oder der hat es dann über jemand anderen gehört, weil der es dann jetzt neulich gehört hat. Und so läuft es dann im besten Fall über Mundpropaganda weiter. Aber Storytelling ist eben persönlich, die Vision eines eigenen Unternehmens immer wieder zu erzählen. Und das ist das, was ich mache. Über Instagram, Newsletter, Facebook, aber eben hauptsächlich über die Social-Media-Kanäle.
Ja. Das heißt, jeder, der quasi in der Fashion-Industrie ein Startup gründet, ist auch irgendwo so ein bisschen Influencer mit. Es gehört einfach dazu. Es muss einfach sein.
1000%. Manche sagen, es ist nicht so. Denen habe ich gesagt, es ist so. Und die sind mittlerweile auch genauso wie ich dann einmal hier mit dem Handy vom Gesicht unterwegs. Ganz schräg. Ich kann nur nicht in der Öffentlichkeit mein Handy vorm Gesicht halten. Das finde ich immer noch zu unangenehm. Aber, ja.
Also ohne Community geht es einfach nicht.
Nee, das geht
nicht. Du hast eben auch so ein bisschen erwähnt, dass du deine Unternehmensmission oder auch Vision, die muss man einfach gut nach außen tragen können. Wie lief das bei dir? Also du hast ja von Anfang an so ein bisschen die Mission gehabt, dass du gegen diesen Fast-Fashion-Trend ankämpfst und eben auch genau das Gegenteil machst. Bei dir heißt das Slow-Fashion. Genau. Wie ist es dann, also ich meine, du bist ja wahrscheinlich nicht die Einzige, die Slow-Fashion macht, das zum einen. Also wie schwierig ist es dann, dass du in deinem Storytelling so ein bisschen so ein USP herausarbeiten kannst? Warum sollten die Leute jetzt quasi bei dir Slow-Fashion kaufen und nicht bei irgendwem anders? Weil selbst wenn der Modemarkt an sich ja schon echt Competition ist, ist ja dann wahrscheinlich die Slow-Fashion-Industrie nochmal Competition. Weil wenn ich jetzt 100 Euro für ein Hemd habe und mir davon nicht mehr zwei kaufen kann, dann muss ich mich eben ja für einen entscheiden. So einmal dazu. Und hat sich deine Mission oder Vision vielleicht auch verändert über die Zeit?
Also es ist ganz, ganz wichtig oder andersrum. Es ist ganz klar, dass man nicht überall Slow Fashion unterstützen kann. Und deswegen ist es wichtig, sich über mehrere Kanäle oder über mehrere Startups zu informieren. Und letztendlich ist es wie auch schon vor zig Jahren, dass wir uns für ein Label entscheiden, das uns einfach von Anfang an geflasht hat. So. Und ich versuche natürlich mit meiner Mode und meinem eigenen Style und der Auswahl meiner Stoffe die Leute umzuhauen. So. Und dadurch, dass ich eben immer nur Einzelstücke anbiete, ist es natürlich relativ spannend bei mir, weil man nicht weiß, was nach 2-3 Monaten wieder kommt. Das heißt, die Leute wissen jetzt, oh, morgen kommt ein neues Hemd raus. Wie wird das wohl aussehen? Und dann könnten sie sich gleich informieren im Online-Store, wissen, es gibt nur 30 Stück, können es kaufen, können es nicht kaufen, müssen es nicht kaufen. Wissen aber, vielleicht ist das nächste Teil das Einzelstück, das sie unbedingt haben wollen. Und damit versuche ich mich, also mit dieser Idee so ein bisschen abzuheben, und habe das auch in der Form im Slow-Fashion-Bereich noch nicht gesehen. Es gibt Kapsel-Kollektionen, aber es gibt keine Einzelstück-Kollektionen, die sowohl im Einzelhandel, auch nur im Online-Shop angeboten werden und alle 2 Monate wiederholt werden. Und dann halt auch noch langlebig sind. Ne? Ich möchte Lieblingsteile schaffen, die so nicht nachproduziert werden. Und meine Vision hat sich letztendlich nicht verändert. Sie war von vornherein die gleiche.
Du bist von Anfang an damit reingegangen, dass du Lieblingsteile schaffen möchtest, dass du und du hast du diesen USP damals auf dem Markt auch gesehen? Also du hattest diese Idee, okay, Einzelstückkollektion und das macht noch keiner, das will ich machen, oder hat sich das mit den Einzelstückkollektionen so ein bisschen ergeben?
Ich habe natürlich, als ich meinen Businessplan geschrieben habe, gegrübelt. Was gibt es noch nicht? Was fehlt im Einzelhandel? Im Einzelhandel fehlt nun mal so der frische Wind. Jeder Einzelhandel kauft ein Jahr vorher die Kollektion ein. Und ich bin diejenige, die in den Laden reinspaziert und sagt, ey, ich sehe gerade, hier fehlt eine weiße Bluse. Ich produziere jetzt eine, 30 Stück davon. Du kannst 10 mit in den Laden aufnehmen. Und anschließend gibt es diese Bluse einfach nicht mehr. So. Das gibt es halt einfach nicht. Und diese Vision hatte ich von vornherein. Jetzt habe ich deine Frage nicht richtig beantwortet. Stell nochmal bitte. Wiederhole nochmal bitte den letzten Satz.
Ich meinte nur, ob die von Anfang an klar war oder ob sich die auch so ein bisschen ergeben hat im Verlauf. Also bei vielen Gründern ist es ja auch so, dass die fangen mit einer Idee an und im Zuge des Arbeitens an der einen Idee erfinden sie dann eine zweite Idee, beziehungsweise finden was Zweites, was vielleicht viel, viel besser ist. Bei dir war das aber von Anfang an klar.
Ja, nee, bei mir war das von Anfang an klar. Ja.
Okay. Wir sind jetzt auch leider...
Was neu dazu kam, war der Einzelteile... Wie bitte?
Sorry, ich hab dich gerade unterbrochen. Wir nehmen das hier gerade über Zoom auf, weil an alle Hörer da draußen, wir nehmen das gerade in der Corona-Krise auf. Deswegen gibt es manchmal ein paar Probleme beim Remote-Aufzeichnen. Aber bitte führe deinen Satz zu Ende.
Ich weiß jetzt gerade nicht. Nee, alles gut. Habe ich jetzt, weiß ich nicht mehr, was das war.
Das tut mir leid.
Alles gut. Du bist kurz hängen geblieben, deswegen.
Ja. Manchmal gibt es da natürlich Probleme mit dem Internet. Was ich aber sagen wollte, ist, dass wir leider schon zeitlich am Ende der Folge angekommen sind. Das heißt, ich frage dich jetzt nochmal die letzte Frage, die quasi Standard ist. Hast du noch irgendeine Sache, die du Startup-Gründern dann vielleicht auch konkret in der Fashion-Industrie mit auf den Weg geben möchtest? Irgendein großes Learning, was du noch einmal hervorheben möchtest?
Was absolut am wichtigsten ist, ist am Ball bleiben. Am Ball bleiben, durchziehen, stark sein und reinhauen. Richtig reinhauen.
Also wenn man gründet, dann muss man sich 120% sicher sein, das möchte ich machen für die nächsten 3 Jahre, auch wenn es nicht leicht wird.
Absolut. Einfach am Ball bleiben, sich informieren, nicht aufgeben und durchziehen. Alright. Nicht aufgeben.
Dann beenden wir damit auch diese Folge. Nicht aufgeben. Danke, Lorena, dass du zu Gast warst im Startup Rocks Podcast.
Vielen Dank.
Ihr Label kriegt ihr natürlich überall auch verlinkt, falls ihr jetzt auch sensibilisiert seid auf das Thema Slow Fashion. und sonst könnt ihr auch gerne nochmal selber recherchieren. Wie sieht eigentlich euer Kleiderschrank aus? Ist da viel Fast Fashion? Ist da